NDR Kultur. Glaubenssachen.
Mit Harfe, Laute und Posaune. Das Himmelsorchester. Über die Instrumente in der Bibel. Eine Sendung von Marleen Stössel.
Ja, so stellen wir uns den Himmel vor. Um den Thron der heiligen Dreifaltigkeit herum die Heerscharen der Engel. Die vielgeflügelten Cherubim und Seraphim mit ihren Harfen, Lauten und Posaunen, sowie die Schar der Erlösten, den unendlichen Himmelsraum erfüllend mit ewigem Halleluja. Zahllose Abbildungen haben es uns so überliefert. Manche von uns aber haben dies in glücklichsten Momenten auch mit den eigenen Augen und Ohren unmittelbar erlebt. Wenn, wie etwa bei einer Beethoven- oder Mahler-Symphonie, das ganze Instrumentarium erklingt und erstrahlt. Die im warmen Braun und Ocker ihres Holzes leuchtenden Violinen und Bratschen, Celli und Kontrabässe und mitten darin die gold- und silberfunkelnden Hörner, Posaunen, Flöten und Becken. An ihrem Rand, in schwungvollem Umriss, aufgerichtet, königlich, wie ein Inbild der Musik, die Harfe. Ein Himmelsorchester, dessen vielzählige Instrumente an vielen Stellen der Bibel erklingen. Im Buch Mose, in Salomos Tempel, in den Psalmen, in der Offenbarung. Meist zum Lob des Schöpfers, aber auch zu Mahnung, Aufbruch und Krieg. Betrachten wir Vergangenheit und Geschichte dieses imaginären himmlischen Orchesters näher, so scheint tatsächlich die Harfe, ungeachtet ihrer verschiedenen Formen und Arten, als eines der ältesten Instrumente ursprünglicher Musikpraxis am nächsten. Bereits im ersten Buch Mose wird unter Kains Nachkommen Jubal genannt, der die biblische Dynastie der Zither- und Flötenspieler begründete. Wobei die Zither sich hier in die gesamte Familie der Zupfinstrumente einreiht, zu der Leier und Laute, der Psalter, eine Brettzither und auch die Harfe gehören. Prominentestes Beispiel für das Harfenspiel dürfte wohl König David sein, der Dichter und Sänger der Psalmen. Ihn, der als Hirtenjunge den Riesen Goliath mit einer schlichten Steinschleuder erschlagen hatte, ließ König Saul an seinen Hof kommen, damit er ihn, wenn ihn von Zeit zu Zeit der böse Geist befiel, mit seinem Harfenspiel besänftige und ihm diesen austreibe. Eine der frühesten Formen der Musiktherapie, damals so aktuell wie heute. Stets wird David mit einer Harfe oder auch Kithara, hebräisch Knorr, dargestellt. Die unterschiedlichen Übersetzungen spiegeln nur die Vielzahl und Vielfalt der Saiteninstrumente wider. Ob mit den Fingern oder mit einem Plektron gezupft, ob groß oder klein, ob senkrecht oder waagerecht gehalten, ob mit 4 oder 7 oder 10 Saiten bespannt, seltener auch mit einem Bogen gestrichen, alle dienen vor allem als Begleitinstrumente zum Gesang. Im Talmud wird erzählt, David habe an seiner Wand eine Windharfe gehabt, um den Tönen des Winds darin zu lauschen. Die Äolsharfe. Sie ist das natürlichste, von keiner Menschenhand, nur vom Wind bewegte Instrument. Ein Symbol der Dichter, dem später nicht nur die Romantiker, sondern auch Goethe noch in der Zueignung zum Faust huldigen werden, der sie hier in unmittelbaren Bezug zu seinem lispelnd Lied, dem dichterischen Schaffen, setzt. Die Äolsharfe ist also ein von der Natur selbst geschenktes Instrument, nur vom Wind wie vom Urhauch des Schöpfers bewegt. Ein Instrument, das auch in der heutigen Harfe noch sein gleichsam kosmisch vibrierendes Klanggeheimnis bewahrt, in manchmal wie überirdisch aufsteigenden Tönen, in denen Sphären und Engelsmusik einander zu begegnen scheinen. Zahllose Abbildungen zeigen die Engel als Musikanten des himmlischen Orchesters, zeigen sie musizierend auf ihren Instrumenten mit Laute, Posaune und Harfe. Sie sind es, die in allen monotheistischen Religionen die unhörbare kosmische Musik, den Klang der Sphären, den Menschen hörbar machen. Bereits der im 4. Jahrhundert wirkende Kirchenlehrer Ambrosius hat Engels- und Sphärenmusik zueinander in Beziehung gesetzt. In seinen Psalmenkommentaren schreibt er:
Die Engel loben den Herrn, es psalieren ihm die Mächte der Himmel, und selbst vor Anbeginn der Welt sagen die Cherubim und Seraphim mit der Süßigkeit ihrer wohlklingenden Stimme Sanctus. Unzählige Tausende von Engeln stehen ihnen bei, und die Ältesten und eine große Schar singen wie die Stimmen vieler Wasser das Alleluja. Eine bündigere Meinung sagt, dass selbst die Achse des Himmels mit einer gewissen Süßigkeit dauernden Zusammenklangs ertönt, so dass ihr Ton an den äußersten Enden der Erde gehört wird.
Die Auffassung von der Sphärenmusik führt auf die Antike, auf Pythagoras zurück, der den 8 Planeten eine 7-stufige Tonskala zuordnete, ihrem Umlauf die Intervalle unserer Oktave, als Spiegel der göttlichen Harmonie der Welt. Das Christentum nahm später diese Vorstellung in seine Schöpfungslehre auf und verband sie mit der Musik der Engel. Nach Ambrosius war es, neben etlichen anderen, auch der Astronom und Naturphilosoph Johannes Kepler, der um die Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert die Sphärenharmonie zur himmlischen Musik der Engel in Beziehung setzte. Sein Hauptwerk Harmonices Mundi von 1619 trug diese Weltharmonik in ihrem Titel. Darin schreibt er:
Es sind also die Himmelsbewegungen nichts anderes als eine fortwährende, mehrstimmige Musik. Eine Musik, die durch dissonierende Spannungen, gleichsam durch Synkopen und Kadenzen hindurch, in dem unermesslichen Ablauf der Zeit unterscheidende Merkmale setzt. Es ist daher nicht verwunderlich, dass der Mensch, der Nachahmer seines Schöpfers, endlich die Kunst des mehrstimmigen Gesangs, die den Alten unbekannt war, entdeckt hat. Er wollte die fortlaufende Dauer der Weltzeit in einem kurzen Teil einer Stunde mit einer kunstvollen Sinfonie mehrerer Stimmen spielen und das Wohlgefallen des göttlichen Werkmeisters an seinen Werken so weit wie möglich nachkosten.
Der Theologe Wolfgang W. Müller, der in seiner kulturgeschichtlichen Abhandlung über die Musik der Engel diesen Bezügen überaus kenntnisreich nachgeht, schreibt dazu resümierend:
Die Musik als die höchste Form aller Künste vereinigt die Grundidee der Harmonie des Universums mit der Harmonie der Seele. Die Musik der Engel lässt diesen Gleichklang zwischen Himmel und Erde ertönen.
Die spätere Aufnahme der antiken Vorstellung von der Sphärenharmonie in die christliche Schöpfungsidee und ins Schöpfungslob verweist zugleich auf die Psalmen, die immer wieder neu das Lob des Schöpfers anstimmen und im letzten Psalm dafür alle Instrumente erklingen lassen, über die auch die Engel, unser imaginäres Himmelsorchester, verfügen. Dieser Psalm 150, der als großes Halleluja die Sammlung abschließt, lautet in Luthers Übersetzung:
Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum! Lobet ihn in der Feste seiner Macht. Lobet ihn für seine Taten, lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. Lobet ihn mit Posaunen, lobet ihn mit Psalter und Harfen, lobet ihn mit Pauken und Reigen, lobet ihn mit Saiten und Pfeifen. Lobet ihn mit hellen Zimbeln, lobet ihn mit klingenden Zimbeln. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja.
All diese Instrumente kehren wieder in der Offenbarung des Johannes. In einer der Visionen des Apostels sind es Abertausende von Engeln, die in einem gewaltigen Chor um den göttlichen Thron das Lob des Lamms singen, ebenso alle Geschöpfe auf, über und unter der Erde und im Meer. Überdies kommt in der Offenbarung, wie schon vormals in den alten biblischen Geschichten, der Posaune besondere Bedeutung zu. 7 silberne Posaunen, von 7 Engeln geblasen, künden von Untergang und Weltgericht. Mit dem Schall von 7 Posaunen samt großem Kriegsgeschrei stürzten die Mauern von Jericho ein, wie es das Buch Josua erzählt. Doch auch hier, wie später in der Offenbarung, dürfte es sich bei dem starken Posaunenschall um das Ertönen der Schofarhörner handeln, jener Blasinstrumente aus den hohlen, gekrümmten Hörnern koscherer Widder, die machtvoll und laut zu allen wichtigen Ereignissen ertönen. Zu Versammlungen und Festen, bei Brandopfern, Dankopfern, aber auch zum Kriegsaufbruch und zum Weltgericht. Ihren Bau und ihre genaue Verwendung als schallendes Signal hatte Gott einstmals Moses diktiert. Hier muss, ähnlich wie bei den Zupfinstrumenten, angemerkt werden, dass im Neuen Testament die beiden verschiedenen hebräischen Ausdrücke für das Schofarhorn gleicherweise als Posaune wiedergegeben werden. So heißt es etwa bei Matthäus, Kapitel 24, Vers 29 bis 31, in einer apokalyptischen Vision:
Bald werden nach der Trübsal jener Zeit Sonne und Mond den Schein verlieren, und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel, und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden kommen sehen des Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird senden seine Engel mit hellen Posaunen, und sie werden sammeln seine Auserwählten von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen.
Auch bei diesen Posaunen dürfen wir wohl an das Ertönen der Schofarhörner denken. Anders indes als im Christentum hat sich im Judentum die Bedeutung und Tradition des Schofarblasens erhalten, vor allem bei Festen wie Rosh Hashanah, dem jüdischen Neujahrsfest, in dem der alte biblische Ritus bis heute sich fortsetzt. Der Schall des Schofar erinnert an jenes Ertönen der Hörner, als Gott am Sinai das Gesetz an Moses übergeben hat. Er ruft zu Reue und Buße und Umkehr auf. So wie das Schofarhorn dienten auch die anderen in der Bibel genannten Instrumente sowohl kultischen als auch profanen Zwecken, bei Volksfesten wie vor allem aber dann im Tempel. In diesem erhalten sie, wie das erste Buch der Chronik es ausführlich berichtet, ihre rituelle Bedeutung. Zwar war es erst Davids Sohn und Nachfolger König Salomo beschieden, den von Gott befohlenen Tempel zu bauen, doch David hatte noch während seiner Regentschaft nicht nur Bau und Ausstattung des Tempels, sondern auch die Instrumentalisten und Sänger bestimmt. Diese kamen aus dem Stamm der Leviten und waren es, denen bis zur Zerstörung des zweiten Tempels im Jahre 70 die musikalische Gestaltung des Tempeldienstes mit Psalmen und liturgischen Texten oblag. 24 Abteilungen der Sänger, deren Auswahl den einzelnen levitischen Stammreihen folgte, wurden gebildet, darunter jene prophetischen Männer, die auf Harfen, Psaltern und Zimbeln spielen sollten. Zugleich erinnerte das daran, dass im Ensemble der Instrumente als natürlichstes Instrument die menschliche Stimme erscheint, der Gesang. All die genannten Zupfinstrumente und Davids Harfe dienten stets als Begleitinstrumente der Sänger. Im Synagogengesang, in der Liturgie, im Kirchengesang, ob solistisch oder im Kollektiv, in der Gemeinde, wirkt der Gesang als Herz aller Musik und allen Gotteslobs bis heute fort. Melodie und Lied, Lob wie Klagelied, sind seine Elemente. Der Psalm 137 beschreibt die Klagelieder der Leviten, als sie im babylonischen Exil, zerrissen von ihrer Sehnsucht nach Zion, Jerusalem, für ihre Unterdrücker singen mussten. Höhnischer, zynischer konnte deren Verachtung nicht sein.
An den Wassern von Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere Harfen hängten wir an die Weiden dort im Lande, denn die uns gefangen hielten, hießen uns dort singen und in unserem Heulen fröhlich sein. Singet uns ein Lied von Zion. Wie könnten wir des Herrn Lied singen in fremdem Lande?
Nach der Zerstörung des zweiten Tempels als die Leviten ihren Tempeldienst quittieren mussten, waren es die ersten Klezmorim, die das Vakuum füllten, mit einer zunächst weltlichen, nicht-liturgischen Musik zu Festen und Hochzeiten, die in ihrer jahrhundertelangen Entwicklung schöpfend aus Synagogen und Kantorengesang auch spirituelle Elemente aufnahm. Könnte man König David, den Harfenspieler, Tänzer und Dichter der Psalmen, in diesem Sinn als den ersten Klezmer bezeichnen, so waren es im Mittelalter die jüdischen Mystiker und Kabbalisten, die dem Geheimnis dieser Musik nachspürten. In einer anonymen Quelle heißt es:
Der erste Klezmer, der Vater aller Klezmorim, war König David. Er lebte um 1000 vor der Zeitrechnung im biblischen Land. Seine Lebensgeschichte, der Weg vom Hirtenjungen zum König seines Volkes, die er seiner Kunst verdankte, wie kein anderer zuvor die Knorr, die Harfe zu spielen, steht als Symbol für das heilige Amt der Musik, die Herzen aller Menschen in Freude zu Gott zu erheben. Im Mittelalter begannen die jüdischen Mystiker, die Kabbalisten, das Geheimnis dieser Musik preiszugeben. In den Erzählungen der Mekobolim heißt es, die wahre Melodie lässt sich ganz ohne Stimme singen. Sie singt innen drin im Herzen, in den Eingeweiden. Das ist der Sinn von König Davids Worten. Kol asmotai tomarna, es sprechen alle Gebeine. Im Mark der Knochen soll man singen, dort muss die Melodie sitzen. Der höchste Preis Gottes, gelobt sei er. Das ist keine Melodie von Fleisch und Blut mehr, das ist eine ausgeklügelte Melodie, mit welcher Gott die Welt erschaffen hat, von der Seele, die er in sie gegossen hat.
Das war zu eben jener Zeit, als auch die großen Kathedralen entstanden. Denn die Bedeutung des Gesangs im Christentum zeigte sich auch im Bau der Kathedralen selbst. In ihrem Buch »Der geheime Code«, das den Geheimnissen des goldenen Schnitts in der Kunst gewidmet ist, schreibt die kanadische Verfasserin Priya Hemingway:
Mittelalterliche Kathedralen wurden so konstruiert, dass es wegen der enormen Höhe eine Verschiebung der Stimmen und deren Echo gab. Eine Konstruktion, die das Singen hervorhebt. Wenn die Gesänge ertönten, war es, als ob Engel antworteten. Die Klänge erwachten buchstäblich zum Leben und die Musik und der menschliche Körper wurden zu einem einzigen, großen, erschütternden Phänomen, das sich in jubelnden Gesängen erhob und wie goldener Regen herunterfiel.
Hier sind wir wieder unversehens, doch keineswegs zufällig, bei der Musik der Engel. Ihrer Musik als überirdische Resonanz der irdisch-menschlichen Sänger selbst. All diese Beispiele zeigen, dass in aller Musik, unabhängig von Glaubensinhalten und Religionszugehörigkeit, etwas mitschwingt, das uns mit etwas Transzendentem, Kosmischem zu verbinden vermag. Daniel Barenboim, der Gründer und Leiter des West Eastern Divan Orchestra, das allen Konflikten zum Trotz seit bald 30 Jahren israelische und palästinensische Musiker vereint, sagte einmal über das Unterscheidende, aber auch das Verbindende von Religion und weltlicher Musik: Sowohl Musik als auch Religion sind letztendlich dafür da, dem endlichen Wesen dabei zu helfen, unendlich zu werden. Nur mit ihrer metaphysischen Dimension, durch die sie an etwas Unaussprechliches und Unsichtbares rührt, vermag Musik als die höchste aller Künste uns zu bewegen, gar heilsam auf uns zu wirken. König Saul ließ sich von einem Hirtenjungen auf seiner Harfe vorspielen und vermutlich sang David auch dazu. Händel hat in seine Oper Saul ein solches Harfensolo eingebaut. Vom heiligen Franz von Assisi wird in einer mittelalterlichen Chronik die Anekdote überliefert, dass er einen Mitbruder, der einmal ein bekannter Lautenspieler gewesen war, bat, sich eine Laute zu leihen und ein Lied für ihn zu dichten, um damit seine körperlichen Leiden zu lindern und ihm Trost zu spenden. Der Bruder aber lehnt dies als ein zu weltliches Begehren ab. In der Nacht aber, so fährt der Chronist fort:
In der folgenden Nacht, da der Heilige wachte und sich der Betrachtung über Gott hingab, ertönte plötzlich Lautenspiel von wunderbarem Wohlklang und lieblicher Melodie. Niemand war zu sehen. Frühmorgens erhob sich der Heilige, rief den erwähnten Bruder und erzählte ihm alles der Reihe nach. Zum Schlusse fügte er bei: »Der Herr, der die Betrübten tröstet, hat mich nie ohne Trost gelassen. Denn siehe, da ich menschliches Lautenspiel nicht hören konnte, hörte ich ein lieblicheres Lautenspiel.«
Musik. Seit jeher ist sie Trost und Klage, und in der Klage immer auch Trost. Ihre Kraft, ihre Kräfte sind ungeheuerlich, so heilsam wie zerstörerisch. Trifft sie auf die richtige Frequenz, so vermag sie Mauern wie jene von Jericho zum Einstürzen zu bringen, auch die Mauern der Seele, oder wie mit Oskar Mazerat in Günter Grass' Blechtrommel Glas zu zersingen, zu zerschreien. Ihre Wirkform ist die Resonanz. Ich erinnere mich an ein Konzert in der Berliner Philharmonie unter Leitung von Kyrill Petrenko. Die dritte Symphonie von Alexander Skriabin wurde aufgeführt. Eine längst fällige Wiedererweckung dieses Poème divin, dieses göttlichen Gedichts, wie der Mystiker Skriabin seine Symphonie selbst bezeichnete. Als inmitten dieses glanzvollen, mit Leidenschaft spielenden Orchesters, im vielfachen Funkeln und Tönen seiner Instrumente, plötzlich unterm hohen Ton der Streicher die Harfe einsetzte und auf tieferer Lage abgründig leise Arpeggien erklingen ließ, da schien es mir, als säße ich im Himmelsorchester. Ich habe lange nach dem Charakter dieses ätherischen Harfentons gesucht, der mir so plötzlich den Himmel, seine Sphären und deren Musik geöffnet hatte. Es war die Äolsharfe, ihr kosmischer Wind und Schöpfungshauch, der im Ton dieses königlichen Instruments noch mit erklang.
Mit Harfe, Laute und Posaune, das Himmelsorchester. Über die Instrumente in der Bibel. Sie hörten eine Sendung von Marlene Stössel. Es sprachen Julia Nachtmann und Torwe Müller. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in ARD Sounds. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen zwischen Zeitansage und Zukunftssorgen. Der Katholikentag in Würzburg.
NDR Kultur.